Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, auch besonders an alle Gäste, die heute da sind. Und ich lese zu Anfang einen Vers aus 2. Korinther 8, Vers 9. Da schreibt Paulus: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Da klingt auch schon ein bisschen das Thema unseres Gottesdienstes an. Es soll um das Thema Geben gehen heute. Und ich bete nur mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass wir zu dir kommen können heute Morgen. Danke, dass du dich für uns hingegeben hast. Dass wir auch so einfach zu dir kommen können. Und ich bitte dich, dass ja du zu uns redest, dass du uns offene Herzen auch schenkst für diesen Gottesdienst. Bitte segne diese Zeit. Amen. Wir singen noch ein Lied. Können dann auch in die Kinderbetreuung gehen. Das macht heute für die Kleinen bis 3 Jahre Ronald Lütke und für die 3- bis 6-Jährigen Jutta und Ramona. Und Jutta wird noch was sagen zum Thema heute.
Lukas kennt das natürlich schon, das ist Eddie, der kleine Elefant, um den geht es heute. Und zwar gefällt Eddie sich gar nicht so, wie er ist, wie Gott ihn geschaffen hat. Er mag seinen Rüssel nicht und seine Ohren nicht und wünscht sich alles weg und sieht am Schluss ganz, ganz anders aus, als eigentlich ein richtiger Elefant, bis er ganz, ganz traurig ist, weil seine Freunde merken oder weil seine Freunde ihm sagen, dass er vorher eigentlich, dass sie ihn vorher viel lieber mochten. Und zwar so, wie Gott ihn geschaffen hat. Und darum geht es nämlich heute. Es geht heute darum, wie einzigartig wir sind und wie verschieden wir auch sind. Und dazu brauchen wir zum Beispiel heute so einen Spiegel. Hier kannst du mal helfen, den siehst du da? Schwer. Das kriegen wir gleich noch raus.
Ja, wer die Einladung zur Jahresgemeindestunde bekommen hat, der wusste auch schon, was ihn heute erwartet. Das Thema Geben ist dran Und in der Einladungsjahresgemeindestunde wurde das auch in Zusammenhang gebracht mit der finanziellen Lage der Gemeinde. Und als ich das gelesen hatte, da hatte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen bei der Vorbereitung, weil ich dachte, jetzt wollen wir euch irgendwie vielleicht eine Moralpredigt halten und wollen vielleicht noch das Thema Geben jetzt so geistlich-ideologisch aufbereiten, so dass ihr nachher am Ende auch wisst, warum ihr Gemeindebeiträge geben sollt. Und ja, also ich habe auf jeden Fall sehr stark die Gefahr gesehen, dass man das sehr ideologisch dann betrachtet. Und ich weiß auch gar nicht, was man da machen soll. Bei der Vorbereitung habe ich erstmal dann überhaupt überlegt, wie ist es mit mir, mit meiner Haltung bei dem Geben eigentlich. Und ich habe dann erstmal gemerkt, eigentlich gebe ich gar nicht so gerne. Und bin in vielem recht geizig, also finanziell, aber auch mit meiner Zeit. Bin jemand, der so eher Sachen für mich hat. Vielleicht ist es auch, liegt es daran, dass ich Einzelkind bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall halte ich mich da eher für egoistisch. Und habe da auch dann teilweise schlechte Erfahrungen mitgemacht. Gerade in der Anfangszeit mit Ricky, meine Beziehung zu Ricky, wo man eigentlich denkt, wenn man frisch verliebt ist und so, dann nimmt man sich Zeit für den anderen und dann macht man nur noch Sachen zusammen und so. Gab sicherlich auch immer wieder solche Zeiten, aber dann gab es auch Zeiten, wo ich eigentlich mehr für mich sein wollte, Zeit für mich verbringen wollte. Und dann habe ich aber im Kopf überlegt, nein, das kann doch nicht sein. So Beziehung muss man ja auch mal für den anderen da sein und mit dem anderen Zeit verbringen. Und habe dann halt, ja, das würde ich auch fast ideologisch sehen, so mit Ricky dann Zeit verbracht, obwohl ich eigentlich gar nicht so gern wollte. Und das waren ziemlich schlimme, ziemlich miese Abende auch dann, weil irgendwie war ich die ganze Zeit muffig und Ricky fand das natürlich nicht besonders toll und haben uns nur angegiftet. Und es war für die Beziehung eigentlich völlig kontraproduktiv. Also das ist eine Erfahrung mit Geben auf Zwang, das läuft irgendwie nicht. Und ich denke, das kann man auch aufs Christsein übertragen. Dem Predigttext, den wir heute dran nehmen, da gibt es auch einen Vers, der bezieht sich, finde ich, auch ein bisschen darauf. Da schreibt Paulus, der Predigttext steht im 2. Korintherbrief auch, ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wie wird man eigentlich zu einem fröhlichen Geber? Volker hat mir vorhin mitgeteilt, dass es auch die Frage ist, die er in der Predigt behandeln wird, die einzige. Also, wenn ich jetzt noch irgendwelche Fragen bei euch aufgeworfen habe, vielleicht in den nächsten Predigten oder so. Ja, wie wird man eigentlich zu einem fröhlichen Geber? Ich habe überlegt, ich denke, man kann das eigentlich nicht selber machen. Man braucht einfach die Freiheit, auch mal nicht zu geben. Und ich glaube, diese persönliche Freiheit, fröhlich zu geben, das kann man sich nur von Gott schenken lassen. Bei diesem Satz, sich von Gott etwas schenken lassen, oder da habe ich so ein bisschen gezögert, ob ich das so formuliere, weil das kommt mir so ein bisschen wie auch eine billige Entschuldigung vor. Das kann man sich nur von Gott schenken lassen. Also Gott hat mir nicht die Gabe des fröhlichen Gebens geschenkt, also gebe ich auch gar nichts. So kann ich mich auch einfach daraus ziehen. Aber ich meine das gar nicht so als Entschuldigung, weil ich versuche ja auch zu geben. Ich versuche etwas von meiner Zeit für andere Menschen, für Gott, für die Gemeinde zu geben. Ich versuche etwas von meinem Geld zu geben, aber ich merke immer wieder, da gibt es halt diese Grenze, wo ich ungern gebe. Und ich finde, manchmal ist die Grenze bei mir recht klein oder recht, kommt recht schnell, ist recht schnell erreicht. Und in diesen Situationen brauche ich, glaube ich, wirklich Gott, der mich da auch befreit, der mir auch deutlich macht, du kommst nicht zu kurz, wenn du mehr von mir gibst. Ja, soweit meine kurze Antwort darauf. Und vor der Predigt singen wir noch ein Lied. Ein Text also aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Einige Verse möchte ich vorlesen. Boris war ja sehr kurz und knapp mit dem einen Vers, den wohlbekannten. Ich möchte etwas drumherum lesen. 2. Korinther, die Verse 9 bis 12. So habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um die von euch angekündigte Segensgabe, in Klammern eine Spende, eine Kollekte, Klammer zu, vorher fertig zu machen, sodass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es im Herzen sich vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Soweit ein Ausschnitt aus diesem Kapitel 9, 2. Korintherbrief, auch eine sogenannte Kollektenrede, Kollektenpredigt genannt. Es wird gesammelt. Wie so oft im Reiche Gottes, wir kennen es ja als echte Freikirchler sowieso, Geld, Geld, Geld. Und wenn es fröhlich verpackt ist, es kommt doch. Viel schöner noch in der evangelischen Kirche, einmal die Kollekte während des Gottesdienstes, dann die Kollektengeschichten am Ausgang, so dass viele Leute auch sagen, wenn ich mit Kirche zu tun habe, dann mit Geld. Um Geld soll es heute gehen, nächsten Sonntag auch, übernächsten Sonntag auch. Stellt euch drauf ein, die Erklärung, die Begründung, die Erläuterung, die folgen. Aber zuerst zum Text. Der Text, den wir heute auserwählt haben, der also im Mittelpunkt stehen soll, ich werde ihn fokussieren nur auf diese eine Geschichte, wie man zum fröhlichen Geber wird. Warum es denn günstig sein könnte, dazu zu werden, werde ich auch erläutern, aber auf diese eine Frage möchte ich den Fokus setzen, alles andere etwas außen vor lassen. Das, was ich sonst dazu sage, ist Beiwerk zur Erklärung. Was ist geschehen? Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther, diesen zweiten Brief, aus der Gemeinde Ephesus. Er ist dort 2 Jahre gewesen insgesamt, hat dort verkündigt, eine große Gemeinde aufgebaut in einer der interessantesten Städte Kleinasiens. Mit einer blühenden Industrie, eine blühende Handelsstadt, eine Weltstadt, eine Stadt mit Niveau. Die Stadt mit der 2 größten Bibliothek der Welt nach Alexandria. Eine Stadt, in der man wirklich gerne lebt, kultiviert, fröhlich. Kunterbunt und viele Nationen. In dieser Stadt wirkt Paulus, aber er erinnert sich immer wieder an diese Gemeinde in Korinth, wo er auf seiner 2. Reise war und diese Gemeinde, die er gegründet hat, in dieser anderen Hafenstadt auf der anderen Seite des Mittelmeeres, aber eben nicht in Kleinasien, nicht in der heutigen Türkei, sondern in Griechenland. Und er schreibt an diese Menschen, an diese Christen, die er immer in seinem Herzen hatte, auch wenn er woanders war. Und er schreibt dieser Gemeinde wie auch anderen Gemeinden, das erzählt er auch in den Briefen, dass er nicht nur an die Korinther geschrieben hat, dass er Geld sammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Aber was war da passiert? Diese Muttergemeinde, die Mutter aller christlichen Gemeinden in der Welt, hatte etwas gelebt, was sie letztlich ruiniert hatte. Denn sie haben brutal Diakonie betrieben. Sie haben alles, was sie hatten, zusammengelegt in eine Gütergemeinschaft, haben die Armen davon versorgt und sind daran pleite gegangen. Es blieb nämlich nichts mehr über. Was hier deutlich wird, ist, dass die erste Gemeinde in Jerusalem so stark von der Naherwartung Jesu Christi geprägt war, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass das Geld nicht bis zur Wiederkunft Jesu Christi reicht. Sie waren sich sicher, er kommt ja bald wieder. Und bis dahin wollten sie wirklich das leben, was sie verstanden haben, nämlich alles zu teilen mit denen, die nichts haben. Naja, aber so ist das, wenn man alles teilt mit denen, die nichts haben. Irgendwann ist man selber pleite und angewiesen auf die Spenden anderer. Das ist der Kontext des Textes. Die Gemeinde in Jerusalem ist bankrott. Sie ist pleite. Und darauf angewiesen, dass andere von ihrem Reichtum geben, von ihrem Überfluss. Und im 2. Korinther 8, die Verse 14, 15 schreibt Paulus auch an die Korinther: Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Paulus erinnert die Christen in Korinth daran, dass auch eine Situation kommen kann, wo sie diejenigen sind, die begünstigt werden. Und erinnert die Gemeinde in Korinth daran, dass sie letztlich zu Christen wurden, weil es Menschen gab in Jerusalem, die bereit waren, Evangelium zu leben und dafür auch Geld und Kraft, Energie zu investieren. Und er verweist sie auf diesen sehr faszinierenden Vers aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 16, der Vers 18, mit der Anspielung auf das Manna. Aber dazu später etwas mehr. Das ist das Setting des Textes. Paulus sammelt, und es muss eine ziemlich gute Kollekte gewesen sein, eine ziemlich üppige Spende. Und ich wäre sehr interessiert zu wissen, wie er eigentlich dieses Geld transferiert hat von Griechenland nach Kleinasien. Denn Banküberweisung, so wie man es heute macht, gab es damals nicht. Man musste tatsächlich das Geld am Körper mit sich tragen und dann versuchen, mit heiler Haut von Griechenland nach Kleinasien zu kommen. Und kleine Überfälle gehörten damals an den Handelsstrecken auch zum täglichen Einerlei, so. Aber es hat geklappt. Und über mehrere tausend Kilometer ist dieses Geld dann tatsächlich in Jerusalem angekommen und dürfte dort Jubel und Juchzen erzeugt haben, denn es hat zumindest für eine Zeit die Gemeinde vor dem Konkurs bewahrt. So, ihr Lieben, und dann das zweite Setting ist das Setting der Bethania-Gemeinde. Denn davon reden wir ja auch. Wir haben einen biblischen Text und wir haben eine Wirklichkeit hier in Bethania. Die Gemeinde Bethania ist 107 Jahre alt. Nicht schlecht, ne? Das nenne ich eine betagte Dame. Und wir haben ja auch unter uns Damen, die ein etwas höheres Alter haben. Aber Else als Dienstälteste und kurz gefolgt von Schwester Stillig, da kommt ihr beiden noch nicht ran, ne? 107 Jahre alt. Und die Gemeinde hat viele Zeiten erlebt. Blühende Zeiten und nicht so schöne Zeiten. Und ihr habt es miterlebt. Ihr habt über Jahrzehnte die Gemeinde erlebt. Ihr kennt noch die Situation in der Emdener Straße, wo Sonntag nach dem Gottesdienst die Straße schwarz war von Menschen, die natürlich in der Regel dunkel gekleidet kamen, wie es eine Riesenzahl von Diakonissen gab Und wirklich Emdener Straße 15 war Bethania, war eine Baptistengemeinde mit über 600 Mitgliedern in den blühenden Zeiten, mit einer Kinderarbeit, wo nicht 3 oder 4 oder 5 Kinder rausgingen, sondern wo 100, 150 Kinder pro Kindergruppe betreut wurden, derer gab es zum Teil 3 oder 4 oder 5. Ihr habt aber auch Zeiten erlebt, in denen die Gemeinde überlegte, sich aufzulösen, Ende der 80er. Es waren noch gut 20 Leute. Der Altersdurchschnitt ist kein Geheimnis, lag knapp unter 70 Jahren. Herausgerissen wurde dieser Altersdurchschnitt nach unten von Geschwister Winkler, die damals erst in den 50ern waren oder sogar Ende 40 waren und damit den Schnitt ganz drastisch nochmal nach unten gezogen haben. Und die Gemeinde wollte sich auflösen. Hat stattdessen dann aber einen Neuanfang gewagt und es kamen schöne Zeiten. Von 22 auf 28 Mitgliedern, von 28 auf 32, von 32 auf 40, von 40 auf 48, von 48 auf 60, von 60 auf 65, von 65 auf 72, von 72 auf 76. Und jetzt schauen wir uns einmal die Grafik an, wie es sich dann weiterentwickelt hat. Ist es nicht herrlich? Ja, ihr Lieben, über 70 Leute, Mitglieder im Jahre 2000. Und dann seht ihr 2001 mit 76, 2002 auch mit 76 und immer noch die Hoffnung, naja, es kommt auch mal vor, dass eine Gemeinde, die wächst, auch eine Pause einlegen muss. Und dann sogar noch in der Phase, in der wir sogar 2 Pastoren hatten. Und die meiste Manpower, die jemals in Bethania da war, vorhanden war, erlebten wir etwas ganz Faszinierendes, nämlich das Schrumpfen der Gemeinde. 2003 auf 66, 2004 auf 60 und ich habe die Linie einmal weitergezogen. 50. Bin ich ein Pessimist oder bin ich ein Optimist? Ich rede von den Mitgliedern, nicht von den Freunden. Was soll ich denn zählen? Erstmal muss ich die Mitglieder zählen. Das ist die Grundsubstanz einer Gemeinde. 60 Mitglieder haben wir zum 01.01.2005, die im Gemeinderegister, im Gemeindeverzeichnis zu finden sind. Aber dann schauen wir uns einmal an, was zu den 60 noch zu bemerken ist. Denn von den 60 Mitgliedern, die wir haben, bitte das nächste Bild, sind 5 bereits weggezogen und werden gesichert nicht wiederkommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dann um die Überweisung bitten. Die erste Überweisungsbitte habe ich letzte Woche erhalten von Joschkos, die jetzt sagen, es reicht, es ist gut und wir sind nun ganz und gar wirklich weg. Es sind 55. Dann haben wir 6 Leute auf der Gemeindeliste, die wir in der Regel als nie anwesend bezeichnen können, weil die meisten von uns sie nicht einmal in ihrem Leben jemals auch nur einmal gesehen haben, hier in Bethania. 56, 55 minus 6 sind bereits 49, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir noch 4 Personen, die selten bis nie anwesend sind. 1 bis maximal 2 Mal im Jahr. Dann bin ich bei 45. Nochmal die Grafik davor. Bin ich Optimist oder bin ich Pessimist mit meinen 50? Eigentlich Optimist, ne? Ihr könnt an der Stelle mich strafen in diesem Jahr, indem ihr mich zum Pessimisten macht. Aber das könnt nur ihr tun, das kann nicht ich tun. Das ist der Stand, den wir haben. Das ist die Entwicklung, die wir haben. Das ist das, was wir fokussieren müssen, wenn wir gucken, was entwickelt sich in Bethania. Ich habe heute Morgen noch gelesen im Jahresbericht der Gemeinde zur Jahresgemeindestunde 1999, wo ich den Hinweis gegeben hatte, liebe Leute, denkt daran, wir hatten damals 1995 zur Einweihung dieser Räume einmütig festgestellt, dies ist ein Provisorium für 3 bis 5 Jahre. Und dann kommt was Neues und was Größeres. Wir haben 1999 der Gemeinde mitgeteilt, wir haben Pläne entwickelt für das Gebäude, was jetzt von SOS Kinderdorf gebaut wird. Und wir wollten ziemlich genau das bauen, was da drüben gerade entsteht. Ein 5-geschossiges Haus, ein großer Bereich im Innenhof für Kinder- und Jugendarbeit, eine Kindertagesstätte und viele andere Angebote. Und wir haben der Gemeinde mitgeteilt, 1999, die Gemeindezahlen entwickeln sich so rapide nach oben, der Gottesdienstbesuch so rapide nach oben, dass wir ab 2000 2 Gottesdienste am Sonntag veranstalten müssen oder ausbauen müssen. Wir haben sehr konkret überlegt, hier noch 5 Meter hinaus in den Gemeindehof zu bauen, damit alle sitzen können, die kommen. Naja, 6 Jahre her. Die Wirklichkeit hat sich verändert. 50.
Bin ich Optimist? Bin ich Pessimist? 50.
Wunderbar.
Und am übernächsten Sonntag Gemeindestunde, Jahresgemeindestunde, Abschluss des Haushaltes 2004, Vorstellung des Haushalts 2005, Antragstellung seitens der Gemeindeleitung, Beschlussfassung durch die Gemeinde nach an vorangegangener Diskussion. Und an dieser Stelle, es ist kein Geheimnis, wird es auch ein Votum sein der Gemeindeleitung, das dann bekannt gegeben wurde bereits durch den Brief, dass nämlich die Gemeindeleitung einmütig beschlossen hat, im Haushalt 2005 wieder eine halbe Pastorenstelle einzuplanen, für die überhaupt kein Geld da ist. Dass die Gemeindeleitung für sich ganz klar ein Votum gegeben hat, dass unabhängig von Personen, die ein solches Amt ausfüllen, die Gemeindeleitung sieht, dass es nicht ehrenamtlich möglich ist, die Aufgaben zu bewältigen, die eine Bethania-Gemeinde vor Augen hat und die bewältigt werden müssen. Und deshalb es unabdingbar ist, eine solche halbe Pastorenstelle im Haushalt einzustellen. Aber wir haben das Geld nicht. Wir haben es nicht. Wir haben das vor 2 Jahren schon mal gemacht. Ihr erinnert euch. Auch dort war eine Situation, wo die Frage war, wie können wir die Stelle von Martin sichern? Das Geld war nicht vorhanden. Und bislang hatten wir es über die Diakonie zahlen können, aber dann nicht mehr. Und wir mussten in einem Gewaltakt in der Gemeinde um Einigkeit ringen, ob es möglich ist, 20.000 Euro zusätzlich aufzubringen. Und das Wunder geschah, ein Wunder, das man nicht strapazieren sollte. Es war möglich. Es hat geklappt. Kaum einer hat es wirklich geglaubt. Auch Außenstehende, die davon mitbekommen hatten, waren richtig beeindruckt, weil das hatten sie nicht geglaubt, sich nicht vorstellen können, dass das funktionieren würde. Und nun wieder einmal, Jahresgemeindestunde, und die Gemeindeleitung hat nichts Besseres zu tun, als der Gemeinde einen Haushalt zu präsentieren mit Voraussetzungen, wo klar ist, es kann eigentlich nicht funktionieren. Und die erste Regel, die doch jeder von uns gelernt hat, ist, ich kann kein Geld ausgeben, das ich nicht habe. Tja, ihr Lieben, was hat die Gemeindeleitung noch beschlossen? Bis dahin wird gepredigt über Geld. So wird hier manipuliert. Boris hat schon den richtigen Riecher gehabt. Jetzt werdet ihr 3 Wochen eingeschworen, indoktriniert, bis ihr wirklich endlich sagt, jawohl, ich spende, ich bin ja bereit, aber gebt endlich Ruhe. Oder ihr feststellt, was für eine verlogene Sippe das ist, die immer nur euer Bestes will, euer Geld. Mögliche Interpretationen, die euch niemand nehmen kann, es liegt an euch. Oder ob wir vielleicht noch viel subtiler sind und euch noch das Gefühl geben, ihr spendet wirklich gerne. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, oder? Eins mag ich auch wirklich sagen, weil das eine faszinierende Erfahrung war, die ich in den letzten 14 Jahren hier gemacht habe. Auch dort habe ich noch einmal die Berichte durchgeguckt. Immer war es so, dass die Bethania-Gemeinde wenig bis gar kein Geld hatte. Immer so, dass der Haushalt eigentlich nicht aufging. Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir vor einigen Jahren Kassierer hatten, die dann auch der Gemeindeleitung mit wirklich roten Augen deutlich machten, diesen Haushalt könnt ihr nicht verabschieden. Und der Kassierer war ein Betriebswirt, der wusste, wovon er redete. Und die Gemeindeleitung sagte doch. Es war der Zeitpunkt übrigens, an dem wir uns entschieden, auch in der Gemeindeleitung, den Kassierer-Schatzmeister, das waren die beiden bis dahin existierenden Ausdrücke, künftig ganz rigoros Kassenverwalter zu nennen. Und das war auch eine sehr entscheidende Haltung, die wir damit zum Ausdruck bringen wollten. Diese Person, die die Kasse verwaltet, verwaltet die Kasse, aber ist nicht Meister über die Schätze. Und ist auch nicht in dem Sinne Kassierer, sondern die Person, die ausführt, was die Gemeindeleitung beschließen und miteinander auch verantworten. Und dass einem Kassenverwalter da auch Angst und Bange werden kann, kann ich gut verstehen. Gibt es viele gute Gründe für. Aber eine Erfahrung haben wir gemacht, auch die sollte man nicht über Gebühr strapazieren, dass nämlich wir erlebt haben, was Paulus im 2. Korinther 8, 15 am Rande anspricht, wenn er den Korinthern sagt, jetzt helfe euer Überfluss ihren Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Und einmal die nächste Folie. Ich lese mit euch diesen Text aus dem 2. Buch Mose, also dem Buch Exodus, Kapitel 16, die Verse 14 bis 18. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Passend zum Wetter könnte der Text nicht besser kommen. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu? Was ist das, heißt das auf gut Deutsch? Und es ist der Versuch zu erklären, wie kommt der Ausdruck Manna eigentlich zustande? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere weniger. Und als man's aber nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und das ist das Verrückte, was wir in den Jahren in Bethania erlebt haben. Es hat gereicht. Und spätestens, wenn es um das Geld ging, waren wir eine Gemeinde, die dann auch spätestens an dieser Stelle anfingen zu beten. Und manchmal aus Verzweiflung, weil es eigentlich nicht reichen konnte. Wir hatten nie Überfluss. Wir hatten in Bethania nie die Möglichkeit, Geld zurückzulegen und zu sparen und größere Summen auch einfach anzusparen für Dinge, die uns vor den Augen lagen. Aber wir haben eben auch diese Erfahrung gemacht, es hat immer irgendwie gereicht. Ein Wunder, dass man nicht überstrapazieren sollte. Spenden, Reden, Kollekten, Predigten, die man nicht überstrapazieren sollte, weil es könnte passieren, dass Leute sagen, nee, komm, jetzt reicht's. Da habe ich keine Lust mehr zu. Und das Schöne ist, die Freiheit hat jeder von uns. Die Freiheit muss auch jeder von uns haben und behalten. Zu sagen, nein, kann ich nicht. Und dass es auch nicht darum gehen kann, also dann durch irgendwelche Predigten Menschen dazu zu bewegen, sie so zu manipulieren, bis ein bestimmtes Ergebnis zustande kommt. Es würde auch nicht ernst nehmen, was unter uns lebt, nämlich Menschen, die sehr wohl sind, in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Und nochmal der Hinweis, als Baptisten, als Freikirchler ist uns etwas gelungen, was den Grünen nicht gelungen ist. Basisdemokratie. Die höchste Entscheidung trifft nicht ein Vorstand, nicht eine Leitung, nicht ein Exekutivkomitee, auch nicht eine Gemeindeleitung, auch nicht eine Ältestenschaft. Die höchste Entscheidungsebene in der Gemeinde ist die Jahresgemeindestunde, die Gemeindeversammlung. Was dort beschlossen wird, wird umgesetzt. Was dort nicht beschlossen wird oder abgelehnt wird, ist Geschichte, ist passiert. Und in diesem Sinne möchte ich euch sehr ermutigen über das, was wir heute erleben, was wir nächsten Sonntag erleben und übernächsten Sonntag erleben. Redet miteinander. Redet auch mit denen, die nicht da sind. Und bildet euch selber eine Meinung, ein Urteil über das, was für uns als Gemeinde richtig ist, wichtig ist, das, was dran ist. Ich habe vorhin gesagt, das Einzige, worüber ich wirklich also heute reden will oder eine Antwort geben will, ist die Frage, wie man dahin kommt, zu einem fröhlichen Geber zu werden. Jetzt müsst ihr nochmal aufpassen, die Manipulationsstufe wird natürlich hochgeschraubt. Oder vielleicht eine Erkenntnis, die ihr so noch nicht hattet. Vorab will ich euch aber auf zwei Phänomene aufmerksam machen, die mich sehr nachdenklich machen. Zwei Phänomene, die ich in diesem Jahr relativ neu entdeckt habe und ich außerordentlich faszinierend finde. Das eine Phänomen ist das, was ihr auf dem nächsten Bild seht. Ihr seht, was das ist. Ein Zwillingspärchen. Ich habe beobachten können, dass die Zahl von Zwillingen in Moabit in den letzten 3 Monaten drastisch gestiegen ist. Überall sehe ich Zwillinge auf den Straßen. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob es mit dem Wetter zu tun hat, ob es die globale Wetterveränderung ist oder ob es andere Sachen sind, ob es irgendeine Art von Strahlen gibt, dass die Leute auf einmal alle Zwillinge bekommen. Ich sehe sie überall. Es gibt noch ein zweites Phänomen. Auch das finde ich sehr beeindruckend. Achtet mal auf das Bild. Überall gibt es plötzlich VW-Busse. Und die, die mit mir zusammen in Willow Creek waren, können es bestätigen, dass auf einmal wie aus dem Nichts
überall VW-Busse zu sehen sind. Ganz erstaunlich. Faszinierend. Und vielleicht sind die auch hier in Berlin aus dem Umland jetzt dazugekommen, mit dem Jahreswechsel. Vielleicht gibt es irgendeine steuerliche Erleichterung, dass also VW-Busse in Berlin kostenfrei fahren dürfen. Ich weiß es nicht, aber eine solche Zahl von VW-Bussen habe ich noch nie gesehen. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, woran das liegen könnte. Natürlich nehme ich das besonders verstärkt wahr, was mich selber beschäftigt. Und was mich selber enorm beschäftigt in den letzten Wochen, ist die Erfahrung, dass ich meine Frau angucke und sie von Tag zu Tag dicker wird. Und ich daran denke, das dicke Ende kommt erst noch. Wie soll das werden? Es sind noch volle 3 Monate, die vorhergesagt sind, bis die Zwillingsschwestern das Licht der Welt erblicken. Vielleicht auch vorher. Und es ist auch völlig klar, dass jeder Versuch, das Auto, das wir im Augenblick fahren, weiterzufahren, nicht funktionieren wird, weil allein beim Durchzählen der Sitzplätze immer einer fehlt. Das heißt, wir sind endlich gelandet, wo man dann landen kann, wenn man mindestens 4 Kinder hat, unabdingbar letztlich vermutlich beim VW-Bus. Ich bitte, dass der Wolfgang Stricker jetzt ein bisschen weghört, als jemand, der bei Mercedes arbeitet. Den Vito haben wir uns angeguckt und wir haben uns natürlich auch den Voyager, den Grand Voyager angeguckt und finden doch, dass der VW-Bus zumindest mit Kindern im kleinen Alter noch passender ist. Aber später, wenn die groß sind, können wir über alles reden. Das beschäftigt mich. Das sind Dinge, die mich existenziell beschäftigen. Genauso wie uns existenziell die Frage beschäftigt, wie es aussieht mit vielleicht einer größeren Wohnung. Heute Morgen erzählt Lukas: Papa, ich sitze jetzt beim Frühstücken immer neben dir auf der Bank, nicht mehr auf meinem Kindersitz. Den kann Enna jetzt haben. Und dann kann einer der Zwillinge in Ennas Sitz. Und dann fragte ich: Und der zweite Zwilling? Es ist kein Platz mehr an unserem Küchentisch. Aber Lukas war um eine Antwort nicht verlegen. Er sagte: Papa, den zweiten Zwilling kannst du auf den Schoß nehmen. Es wird richtig eng. Es wird irgendwann unmöglich. Wir werden uns eine größere Wohnung zulegen. Aber wenn dann die beiden, zum Beispiel ich sitze da vorne und die beiden kommen dann und kommen freiwillig, sind ja nicht gezwungen worden, sie kommen freiwillig, dann denke ich mir: Wie schön, was für ein Glück, was bin ich reich beschenkt. Reich beschenkt? Bitte die nächste Folie. Habt ihr mal wirklich darüber nachgedacht, was Kinder wirklich kosten? Nochmal, was seht ihr da vorne? Für die, die den Augentest nicht bestehen, lese ich es einmal vor. Erste Schritte: Bis zur Volljährigkeit wird das Kind seine Eltern über 100.000 Euro kosten. Kinder in die Welt zu setzen sei immer noch die schnellste Art, Möglichkeit, sich finanziell zu ruinieren, meint der Deutsche Kinderschutzbund. Ist das wirklich so? Ja, die nächste Folie bringt es nochmal pointiert. Denn von 0 bis 6 Jahren müssen wir pro Monat 426 Euro investieren. Aber die gute Nachricht ist, das zweite und dritte Kind ist günstiger. Da kommen dann nur noch 388 Euro pro Monat, die wir dann aufbringen müssen. Allerdings erschwerend zu bemerken ist natürlich der Verdienstausfall in der Regel der Mutter, die dann zu Hause bleibt, die kein Geld mehr nach Hause bringt. 6 bis 12 Jahre steigt die Summe auf 500 Euro im Monat, 12 bis 18 Monate 625 Euro pro Monat und jetzt kommt der Hammer: Bis zum 18. Geburtstag 107.000 Euro 136 pro Kind. Ohne Studium. Und ich habe Eltern erlebt, die dann erlebt haben, dass ihre Kinder sagten: Papa, ich möchte studieren. Und ich dann auch erlebt habe, wie Eltern sagten: Wie schön. Weil klar war, das ruiniert die Eltern nochmal weitere 5 Jahre, weil die Kinder beim Studium gerne unterhalten werden möchten. Und nicht nur mit lustigen Beiträgen, sondern auch mit finanziellen Unterstützungsbeiträgen. 30.000 bis 45.000 Euro. Junge, mach doch eine Ausbildung. Zum Kaufmann oder so. Das spart Geld. Das heißt 107.000 bis 150.000 Euro. Ich habe einen Taschenrechner dabei, ja? Bitte? Also nochmal. 107.000 Euro, ja? Mal 4 Kinder, ja? 428.000 Euro. Wären das D-Mark, wäre ich fast Millionär. Ich teile es, sagen wir mal, durch 20 Jahre, ja?
sind 21.400 Euro pro Jahr, okay? Ich teile es durch 12 Monate. Ich komme auf 1.783 Euro. Da bin ich aber dankbar, dass eine Familie kein Wirtschaftsunternehmen ist und auch keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Weil wenn das so wäre, müsste ich sofort Konkurs eröffnen. Ich müsste sofort zum Amtsgericht und den Offenbarungseid leisten, weil ganz klar ist, dass ich diese Summe nicht habe und nicht aufbringen kann. Und wenn ich mich nicht des verschleppten Konkurses schuldig machen will, müsste ich sagen, Leute, das geht nicht. Völlig unmöglich. Es geht nicht. Ich könnte dann auch einfach meine Unterlagen hinlegen, was verdienen wir im Monat, was kommt rein, was geht raus. Und es ist klar, es ist eine Lücke von mindestens 1.000 bis 1.500 Euro, die nicht gedeckt ist. Ist das nicht eine tolle Perspektive? Tja, Kinder in die Welt zu setzen, sei immer noch die schnellste Möglichkeit, sich finanziell zu ruinieren. Ja. Und ich werde es mit Leidenschaft tun. Natürlich gibt es Kehrseiten. Lukas kriegt keine neue Winterjacke. Nächstes Jahr ist er eh rausgewachsen. Wir haben das Kinderzimmer jetzt temperaturmäßig auf 17 Grad runtergeregelt. Ein dickerer Pullover hilft ungefähr 400 Euro Heizkosten sparen im Jahr. Und Hand aufs Herz, Kindergartenplatz. Früher sind die Kinder auch zu Hause gewesen. Hat uns nicht geschadet, oder? 170 Euro gespart. Und so weiter und so fort. Und Hand aufs Herz, von alledem wird nichts passieren. Lukas kriegt seine neue Jacke. Die Temperatur im Kinderzimmer ist 21 Grad. Und natürlich geht er in den Kindergarten. Und das tut richtig weh, finanziell. Richtig weh. Oder würdet ihr es anders machen? Hier, Kunas, hört gut zu. Denn ihr wisst noch, was noch auf euch wartet. Ne? Und die anderen, die vielleicht überlegen, Kind oder vielleicht sogar noch ein Kind. Es ist etwas, was euch in den Ruin treiben wird. So jedenfalls steht es geschrieben. Und es gibt gute Gründe. Ist das nicht erstaunlich, was alles möglich wird, wenn man Dinge will? Ist es nicht erstaunlich, wie man dann auf einmal anfängt zu rechnen und feststellt, okay, das gibt es künftig nicht mehr, auch hier wird es das nicht mehr geben, aber dafür werden wir das Geld, was dann frei wird, dort investieren? Ist es nicht faszinierend, wie auch leicht man bereit ist, dann zu sagen, es gibt eben keinen Urlaub mehr, wo man wegfliegt? Nicht, überhaupt nicht mehr. Wenn man fährt mit den Kindern auf den Campingplatz. Irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und ihr könnt sicher sein, ich werde der Glück, das ist, was ich liebe. Und der einzige Grund, das auszuhalten und das auf sich zu nehmen, ist Liebe. Ich habe öfter über diesen Vers nachgedacht, den Jesus in Johannes seinen Jüngern sagt, wenn er sagt, niemand hat mehr Liebe als der, der sein Leben lässt, der sein Leben dahingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut. Und er hat es selber vorgelebt. Über diesen Vers habe ich oft nachgedacht und ich habe auch darüber nachgedacht, für wen wäre ich bereit, mein Leben zu lassen. Und ich gebe zu, da war ich knauserig. Aber ich würde genauso, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen heute, für meine Kinder wäre ich bereit, mein Leben zu geben. Und wenn Lukas eine Niere bräuchte, weil er keine mehr hat, die funktioniert, können die sofort mich auf den OP-Tisch legen. Ja, kann er haben. Und wenn andere Dinge notwendig wären, damit er sein Leben leben kann, ja, ich würde nicht zögern. Und dessen bin ich gewiss. Weil ich diese Kinder liebe. Und die Priorität ist klar gesetzt. Das ist der Punkt, wo ich dann die Übertragung wage zu dem, was Bethania uns bedeutet. Und wie auch manche Dinge, die für uns in der Zukunft auf uns warten, möglich sein werden. Und dann rede ich erstmal von mir. Dass ich weiß, Dinge, die in Bethania entstehen können, werden nur entstehen können, wenn wir diese Gemeinde lieben. Sie werden nur entstehen können, wenn unter uns das entsteht und wächst, was ich im Augenblick erlebe, was VW-Busse und Zwillingskinderwagen angeht. Nämlich, wenn wir Dinge fokussieren und sie von uns an Bedeutung gewinnen. Und macht einmal den Test. Ich meine, jeder, der ein neues Auto kaufen will, kennt das, dass man auf der Straße auf einmal Autos sieht, eines Typs, den man vorher nie wahrgenommen hat. Und die ganzen Straßen sind voll davon. Aber wann habt ihr das letzte Mal den Blick gehabt für Menschen, die nicht erlöst sind? Für Menschen, die nichts von Christus wissen? von Menschen, die nicht wissen, was es bedeutet, sein Leben mit Gott zu leben, sein Leben mit Gott zu teilen, was es heißt, das Lied der erlösten Kinder Gottes zu singen. Wann habt ihr das letzte Mal diese Menschen auf der Straße wahrgenommen? So wie ich im Augenblick Doppelkinderwagen wahrnehme. Da wieder einer, ein Unerlöster. Und was wären wir bereit zu tun, wenn wir auf einmal mit diesem Blick Gottes durch diese Straßen gehen würden und wahrnehmen würden, wie viele Menschen da sind, die unerlöst sind. Wie viele Menschen da sind, die sich sehnen danach, dass sie in dieser Gemeinde Frieden finden mit Gott. Frieden finden für ihr Leben. Was meint ihr, was wir bereit wären zu investieren in jeglicher Hinsicht, wenn wir alleine mit diesem Fokus durch diese Stadt und durch diese Straßen gehen würden? Wenn wir diese Menschen, die wir dann sehen würden, so lieben würden wie eigene Kinder. Und ihr könnt sicher sein, alles wäre uns egal. Wir würden alles geben. Nur damit einer hierher kommt und sein Leben neu regeln kann, sein Leben neu ordnen kann. Wir würden juchzen, wir würden jubeln über diesen einen, der sagt, ich habe Frieden gefunden für mein Leben, vor Gott. Etwas ganz Neues hat in meinem Leben angefangen. Wir würden hier sitzen und wir würden klatschen. Eine Gemeinde lebt nicht davon, dass andere sich überweisen lassen in diese Gemeinde. Und es dann so mal hin und mal her geht, je nachdem, wo gerade mehr los ist. Eine Gemeinde lebt davon, dass Menschen unter uns Erlösung erfahren, erleben und etwas verstehen, etwas sehen können von dem, was Liebe Gottes für unser Leben bewirken kann. Und dann geht es den Menschen, die nichts von Gott wissen, genauso wie uns, dass nämlich die Frage ist, was haben wir im Fokus? Auf was konzentriert sich unsere Wahrnehmung? Und natürlich kann man an der Liebe Gottes über Jahre und Jahrzehnte vorbeigehen, weil niemand da ist, der sagt, guck doch mal richtig hin. Das ist für dich eine Antwort. So wie ich für mich sehen muss, was für uns als Familie an Auto sinnvoll ist und möglich ist. Brauchen viele Menschen in dieser Stadt einfach andere, die ihnen sagen, guck mal richtig hin, ich habe eine Antwort für dein Leben. Nicht ich bin die Antwort, aber ich kann dir zeigen, wo und wie du die Antwort findest, wie du Frieden erlebst. Wie du endlich etwas an Freiheit erlebst von dem, was dich treibt, was dich drückt, von dem, was dich kaputt und fertig macht. Wie du etwas erleben kannst von einer Liebe, die nicht abhängig ist von anderen Menschen, die sich so schnell von dir abwenden können. Und wenn das passiert, dann ist Gemeinde Jesu Christi wieder Gemeinde Jesu Christi. Und dann schaut euch diese Gemeinde an. Dann fragt euch, wo sind wir auf diesem Weg? Wo ist unser Fokus? Der Fokus ist nicht beim Geld. So viel kann ich euch sagen. Der Fokus und der einzige, der tragen wird und funktionieren wird, ist die Frage, ob ich etwas verstanden habe von dieser Liebe Gottes für mein Leben. Ob dieser Gott mir so nahe kommen durfte, so nahe kommen darf, wie ein eigenes Kind, wo ich keine Chance habe, nicht zu lieben. Es geht gar nicht. Gott halten wir uns mitunter ganz schön fern. Er kommt nicht an uns ran. Weil wir selber ganz klar die Grenze ziehen und sagen, alles klar, ich bin religiös interessiert, das ist wunderbar, ich gehe auch in den Gottesdienst, ich bin auch finanziell beteiligt, es ist alles wunderbar, lieber Gott bis hierhin und nicht weiter. Und die Einladung Gottes geht viel tiefer. Die geht wirklich dahin, dass wir täglich etwas erleben, etwas spüren von dem, Kinder Gottes zu sein. Dass er uns einlädt zu erleben, was Vaterschaft, was seine Vaterschaft oder auch seine Mutterschaft in unserem Leben bewirken und verändern kann. Und wenn wir das erleben, wenn wir das spüren, wenn das in unserem Leben wirklich einen Fokus hat, Hand aufs Herz, dann bin ich ganz sicher, dann brauchen wir über andere Dinge gar nicht mehr reden. 107.000 Euro für ein Kind bis zum 18. Geburtstag? Klar. Super. Habe ich nicht. Geht gar nicht. Funktioniert gar nicht. Unmöglich. Der Konkurs ist vorprogrammiert. Und ich weiß ganz genau, und ihr wisst es, es wird nicht im Konkurs gehen. Es wird bedeuten, dass Prioritäten sich verschieben. Dass ich ganz klar andere Prioritäten setze in meinem persönlichen Finanzhaushalt als vielleicht noch vor 2, 3 oder 5 Jahren. Und doch weiß ich schon jetzt, ich bin der glücklichste Mensch dieser Welt. Mit diesen 4 kleinen Biestern, die uns das finanzielle Mögliche ruinieren, was hätte wachsen können. die uns die Haare vom Kopf fressen werden, die Wohnung zu klein werden lassen, das Auto zu klein werden lassen, uns den Schlaf rauben über Monate und Jahre. Aber geliebte Kinder sind, so wie wir geliebte Kinder Gottes sind. Ihr wollt wissen, wie das geht mit einem fröhlichen Geber, den Gott lieb hat? Wenn ihr was verstanden haben solltet aus diesem Gottesdienst heraus, dann bitte sprecht mit anderen drüber. Dann bitte behaltet euch nicht für euch. Wenn ihr etwas verstanden habt von der Frage des Fokuses, der entscheidet, ob wir Dinge wahrnehmen oder nicht, dann sprecht mit anderen darüber. Wenn ihr den Eindruck habt, Bethania ist eine Gemeinde, die Entwicklung braucht, sprecht mit anderen darüber. Und zwar nicht erst übernächsten Sonntag in der Gemeindestunde, sondern bis dahin, jeden Tag. Telefoniert, schreibt E-Mails, kontaktet Leute direkt. Aber tauscht euch aus. Denn wenn mich nicht alles täuscht, hat die Gemeinde Jesu Christi einen Sendungsauftrag in die Welt. Und einen Vater im Himmel, der seine geliebten Kinder sucht und Kinder braucht, die etwas verstanden haben und davon weitererzählen. Amen. Ich lade euch ein zu einer Zeit des Gebetes. Und es liegt an euch, ob ihr still leise für euch beten wollt oder ob ihr laut betet. Gott, unser Vater im Himmel, es ist eines, was ich mir wünsche, dass wir es hier immer wieder erleben, dass Menschen hier nach vorne kommen und davon erzählen, wie sie dich kennengelernt haben, als den einen Vater im Himmel, der unser Leben kennt, annimmt, der uns liebt. dass Menschen nach vorne kommen und davon berichten, welche Kehrtwendung, welche Bekehrung das in ihrem Leben bedeutet. Und sie etwas konkret erfahren, was wir predigen, was wir singen, was wir beten. Dass deine Liebe zu uns als deinen Kindern eine Erfahrung wird, die wir jede Woche wahrnehmen, teilen, uns darüber freuen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns darauf in unserem Leben auch ausrichten. Dass wir das wahrnehmen und ernst nehmen in unserem eigenen Leben und auch in dem Leben derer Menschen, mit denen wir zu tun haben, die dich nicht kennen oder auf halbem Wege hängen geblieben sind. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir die Erfahrung machen, dass dein Heiliger Geist nicht ein frommer Wunsch, sondern konkret erfahrbare Wirklichkeit ist und wird. Und dass wir diesen deinen Sohn Jesus Christus als den kennenlernen, der uns zum Bruder wird, der von dir erzählt und zum Staunen, aber dann auch zum Glauben kommt. So begegnen wir uns. Amen. Wir wollen gemeinsam singen.